Wir leben für Code, außer für den Spaghetti-Code. Und den Dresscode findet mir auch nicht so lässig. Wir sind die vom Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Mein Name ist Matthias Schüssler und mit mir verbunden ist einer, wo noch nie in seinem ganzen Leben einen Ziele Spaghetti-Code produziert hat. Oh, das ist
Tausende.
Leider. Tausende?
Ja, das machen wir. Einfach mal immer drei.
Wie passiert
das? Ich probiere es zu verhindern. Ja, nein, also mein, wenn du den Code anschaust, den du früher geschrieben hast, findest du immer den Spaghetti-Code.
Das ist einfach, weil man wächst mit den Aufgaben und mit der Erfahrung und so.
Ich würde schon sagen, ja.
Genau. Vielleicht müssen wir noch sagen, was Spaghetti-Code ist. Das ist einfach so Code, der nicht so schön strukturiert ist, der nicht so übersichtlich ist zum Anschauen.
Ja, ich weiß nicht, ob es eine genauere Definition gibt. Ich müsste das auf Wikipedia nachlesen, wahrscheinlich. Ja. Aber ja, das finde ich passt gut. Ja.
Wenn man Basic programmiert und zu viel Go-To benutzt.
Dann guckt man schön miteinander, ja. Und dann ist es schwierig zu nachvollziehen, wo man gerade ist und warum dass man jetzt hier noch ist. Genau.
So ist es. Das ist eine von diesen Ausgaben vom Digitalmagazin, die wir vorproduzieren, damit wir sie dann irgendwann können als Lückenbüßer in unser Programm einstopfen. Und es ist insofern eine Premiere, als dass wir zum ersten Mal mein Heimstudio benutzen. Und es könnte also sein, dass nicht alles völlig rund läuft, aber der Vorteil ist ja, Maggie, dank Vorproduktion bist du auf jeden Fall endlich wieder mal dabei.
Ja, finde ich cool. Finde ich ja schön, dass du da alles eingekauft hast, mein Wahnsinniger.
Ja, ich bin so ich bin ja auch nebst anderen Nerd-Ausprägungen bin ich ja auch ein Audio-Nerd. Und ja. Ich denke, man kann es noch ein bisschen verbessern, haben wir schon herausgefunden. Also wenn ich auf den Tisch haue, dann hört man das einfach. Das ist natürlich unprofessionell. Aber ich probiere einfach nicht allzu sehr auf den Tisch zu klopfen, falls das möglich ist.
Also reg dich nicht auf, Mensch, so möglichst nicht.
Das wäre gut, ja.
Gut, gib mir Mühe.
Super, ich versuche auch mein Temperament im Zaum zu behalten. Wir reden ja heute über Umgang mit Dateien, Datenverwaltung, Management. Maggie, wie viele Daten gibt es in deinem Haushalt?
Ja, also willst du jetzt wirklich eine Zahl hören, gell?
Wenn gerade eine weiss, ja.
Ja, so über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, es sind so 1,5 Tera.
Oh, leck, ja. Das ist viel mehr, wie ich kann. Was schenkt bei dir denn so richtig ein?
Ja, ich habe noch ganz viele so Archivdaten, sagen wir jetzt von der Masterarbeit, die ich noch rumliegen habe. Und es sind recht viele Daten, die sich dort angesammelt haben. Und ja, Musik ist, glaube ich, auch noch gross. Das ist auch mal schon mal etwa 150 GB wieder. Mhm. Dann können wir dann bald mal Fotos, glaube ich, und Code.
Code ist aber eigentlich nicht gross. Code ist
Ja, also ich zähle jetzt alles ein bisschen dazu. Also sobald du halt dann so anfängst mit Docker-Images zu arbeiten, dann wird es schnell
gross. Aha, okay. So. Also Docker-Images, das sind so, die sind verwandt mit virtuellen Maschinen, oder? Ist das richtig?
Ja, das kann man. Verwandt kann man so sagen. Entfernt verwandt.
Genau. Das wäre aber ein Thema für eine andere Sendung, würde ich mal vermuten. Ich habe auch mal nachgeschaut, wie viel das bei mir ist. Bei mir sind es etwa so 340 GB, was ich wirklich brauche. Also was wirklich das ist, wo ich nicht sollte verlieren, wo mir sollte erhalten bleiben. Und das ist vor allem Audio, natürlich die Radiosachen, dann Gigabyte, etwa 60, also etwa 144 GB Audio, 60 GB Video, das ist das, was ich selber mache. Dann Fotos sind nur so um die 50 GB, aber weil ich meistens nur JPEG fotografiere, mit RAW wäre das viel grösser. Und so das, was die meisten Leute sonst so haben, also so Office-Dokumente und so, sind bei mir lächerliche, also man könnte fast sagen läppische 11 GB. Also das ist fast nichts.
Ja, ich glaube, es geht mir ähnlich. Also das ist auch nicht ein grosser Punkt bei mir, kann man sagen.
Wie hast du da, bist du da einer, der das sorgfältig sortiert, seine Daten? Also schaut, dass alles so sein schönes Verzeichnis hat, alles am richtigen Ort liegt? Oder bist du da eher der sagt, man hat ja eh so eine Suchfunktion, man kann das irgendwo hin tun und findet es dann, indem man halt die Suchmaschine von seinem Betriebssystem benutzt.
Also die groben Ordner, dort schaue ich schon recht drauf. Also es ist mit dem Feinverästelung funktioniert, dort kannst du schon mal ein bisschen, dort bin ich dann ein bisschen weniger genau. Aber so das Grobe ist schon recht gut aufgeteilt, ja.
Mhm.
Also ich weiß schon, wo ich muss anfangen suchen, dass ich nicht auf der ganzen Festplatte muss suchen.
Ja, das finde ich auch schon mal gut. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, für mich ist es sinnvoll, wenn ich trenne das, was ich muss, wo ich will sichern oder wo ich muss sichern.
Mhm.
Weil es halt sonst niemand mehr zu finden ist. Und dann gibt es ja viele Sachen, die man so hat, also irgendwelche Images von Betriebssystemen, die man installiert hat und so, die könnte man wieder abladen, die könnte man sich wieder besorgen und das kann man an einem anderen Ort ablegen.
Mhm.
Da muss man es nämlich nicht sichern. Und wenn man so das trennt hat, was ins Backup gehört und das, was nicht ins Backup gehört, das macht schon mal sehr viel einfacher, finde ich.
Ja, das ist sicher eine gute Idee. Ich habe das schon auch ähnlich. Meine Computer haben so jeweils 250 bis 500 GB Platz und das sind schon die wichtigen Daten, die dort drauf sind. Und der Rest ist auf einer HD, einfach so neben, wo nur im Computer eingebaut ist, aber nicht 1:1 braucht die ganze Zeit. So ein bisschen auf die Seite.
Ja. Finde ich noch die Metadaten finde ich noch gut, wenn man die so ein bisschen vernünftig braucht, also Office-Docs so anschreibt, dass es vielleicht irgendwie einen Betreff hat und so. Abseits noch vom Dateinamen oder irgend, dass man nach Brief sortieren oder so. Aber das ist dann auch schon gewesen, ich glaube. Dort mache ich eigentlich auch kein Büro auf.
Ja, du bist ein Mac-User, oder? Du bist natürlich verwöhnt von einer guten Suchfunktion.
Ich habe einen Mac, den brauche ich aber vor allem für meine Videos und diese Sachen. Und dort ist eigentlich, was dort drauf ist, das brauche ich so für die unmittelbaren Projekte, aber wenn es durch ist, dann muss ich es nicht archivieren. Und das wichtige Zeug, das ins Backup gehört, ist auf meinem Windows-Computer drauf. Ja.
Okay. Weil ich finde, also ich bin ja hauptsächlich Linux-User, habe jetzt aber auch eine Windows-Maschine. Das erste Mal wieder seit Jahren im Einsatz mit Windows 10.
Mhm.
Und etwas, was ich finde, also sie machen wirklich viel richtig und viel gut, aber die Suchfunktion finde ich einfach immer noch, die finde ich für die Füchse, die ist wirklich so schlecht.
Ja.
Wenn ich sie von nirgends anders kenne, wie der Linux noch Mac, also die bin ich ein enttäuscht.
Zu langsam oder zu wenig?
Sie ist sehr langsam, ich finde wirklich sehr langsam und sie findet eigentlich meistens auch nicht das Richtige für mich. Und ist das immer, kommst du auch nicht raus, ob etwas indexiert ist oder nicht, oder was er gerade macht, das ist so ein bisschen... Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie nicht etwas Schlaues gemacht haben.
Ja, ich finde, man kann sie brauchen, aber du hast schon recht, also schnell ist sie nicht. Sie könnte schon schneller sein.
Ja, und du hast keine Unterscheidung von Dateitypen. Weißt du, ein bisschen mehr als jetzt einfach alles in eine Liste knallen und dann siehst du nicht einmal richtig den Pfad und es ist alles ein bisschen mühsam. Also, es ist so ein bisschen, ja.
Der Pfad
ist schwerfällig.
Siehst du nicht so, aber den Dateityp kannst du, glaube ich, in der Suche eingrenzen. Du kannst irgendwie Typ, Doppelpunkt und dann DOC schreiben oder
das was. Soll man es automatisch machen, dann soll man das kopieren und schön darstellen und so. Nicht einfach da reinschmeißen.
Gut, das kannst, aber kannst du das nicht in den Suchresultaten dann noch sagen, wenn du in der Detailansicht schaust?
Ja, eben, das ist schon alles zu viel.
Dann kannst
du es einfach machen.
Ah, verstehe, gut. Aber ich würde ja sagen, dass, oder ich würde Windows insofern verteidigen, dass ich würde behaupten, das geht wahrscheinlich, wenn du in der Suchansicht dann die Detail-Dings machst.
Und dann
kannst du die Spalte mit dem Typ zum Beispiel sagen und dort nach Typ selektionieren.
Genau, aber es ist nicht automatisch wirklich eine schöne Ansicht.
Nein, die Ansicht ist, ja, die müssen wir jetzt nicht unbedingt allzu hoch in den höchsten Tönen loben, ja. Gut, dann noch vielleicht Cloud, spielt die bei dir eine entscheidende Rolle für deine Daten?
Ja, spielt eine entscheidende Rolle. Das ist mein Backup und Synchronisation.
Mhm. Ja. Ich brauche Cloud schon auch, aber nichts Sensibles, also oder nicht allzu Sensibles. Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, das abzuschätzen, was ist jetzt wirklich heikel. Aber meine Steuererklärung würde ich jetzt wahrscheinlich nicht auf irgendein Cloud-Laufwerk tun, schätzungsweise.
Gut, die wäre mir jetzt gerade am meisten egal.
Die ist zwar, glaube ich, ja auch so, wäre eigentlich öffentlich, ja, das stimmt eigentlich.
Also Fotos sind jetzt für mich sensibler als Steuererklärung.
Genau. Aber ja, ich würde auch nicht zu denen gehören, wo alle Fotos einfach, wie mein Kollege Raffi Zeier, der hat das im Tagi geschrieben, dass er das macht, darum darf ich das auch hier erzählen. Der hat alle seine Bilder, seine Kinder von seinem Sohn, okay, jetzt weiss ich nicht, ob ich hätte sagen, dass er einen Sohn hat, aber einfach alles ist dort drin und das wäre mir auch zu heikel. Ich tue zwar...
Da muss ich aber beichten, das habe ich also schon auch.
Das machst du? Okay. Es ist halt bequem, ja, das ist wieder die Convenience, Bequemlichkeit versus Datenschutz natürlich.
Ja, ich schaue es dann so überhaupt an, sonst... Während die irgendwo im Verzeichnis sind, ich würde es im Leben nie anschauen.
Ja, das stimmt schon. Aber ich finde einfach, mir ist das so, das allzu familiäre will ich dort nicht drin haben. Und ich brauche dort noch das OneDrive für die Fotos von meinem Smartphone. Aber dort sind ja in aller Regel sind dann das nicht so die wirklich privaten Fotos, sondern das sind mehr so Screenshots oder so dokumentarisches Zeugs, wo es dann wirklich gut ins Internet darf schaffen. Dann das eigentliche Thema ist ja, wir haben mal über das BitTorrent-Sync reden. Du hast dich als Fan geoutet.
Ja.
Und es hat dann auch im Nachgang auf Facebook gewisse Diskussionen gegeben von anderen Leuten, die das auch gut finden. Und jetzt haben wir gefunden, okay, wir müssen mal darüber reden. Was, Maggie, ist das BitTorrent-Sync?
Also eigentlich ist es, du hast das schön geschrieben, in dem Infotext, eine Synchronisation übers Internet, aber ohne Cloud. Das trifft es eigentlich schon recht auf den Punkt. Also es synchronisiert eigentlich deine Dateien, und zwar von Rechner zu Rechner. Mhm. Also du kannst selber entscheiden, ob du einen hast, der immer läuft, wo eigentlich so ein bisschen der Server ist, oder ob sie einfach synchronisieren sollen, wenn sie sich halt gerade online treffen.
Ja.
So das Prinzip.
Das heisst aber, sinnvollerweise, wenn man es so als Ersatz für Dropbox oder so benutzen möchte, dann müsste man schon irgendeinen Rechner haben, der immer in Betrieb ist. Sonst ist es dann doch in einem entscheidenden Moment wieder nicht verfügbar. Hast du da irgendein NAS?
Das ist ein Rechner. Genau. Du kannst auch ein NAS brauchen. Also QNAP zum Beispiel weiss ich jetzt aus Erfahrung, dass die ein Package anbietet, wo du drauf kannst installieren. Und Synology bin ich ziemlich sicher auch, dass das geht.
Mhm. Das Einrichten ist das eine grosse Hexerei. Tönt schon so, wenn du sagst, wenn man es jetzt auf dem NAS einrichten will, also das ist eine Netzwerkfestplatte, so eigentlich häufig ein kleiner Linux-Rechner, der direkt in die Festplatte eingebaut ist und dann halt mehr kann, weder einfach nur Festplatte sein, sondern der hat allerlei Services drauf. Kann Dateiserver sein, kann Backup machen, kann Kalender sein, kann Mailserver sein, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich Musik und Streaming und weiss der Geier, was die alles können heute.
Mhm.
Und eben, dann kannst du, ich habe mal so eine Synology ausprobiert und dort hast du so eine Paketverwaltung oder wie immer das heisst. Und dann kannst du sagen, ich will einfach den Dienst drauf und dann ist es unkompliziert.
Das ist genau so, ja. Das Problem ist eigentlich, also bei mir auf jeden Fall, mein NAS ist vielleicht 2 Jahre alt und das ist schon fast ein bisschen zu schwachbrüstig, was so RAM angeht.
Ah, ja.
Und ja, ich habe immer ein das Problem, dass er immer ein bisschen abstirbt, der Dienst.
Nein.
Das ist mal, also ich habe im Geschäft noch virtuelle Maschinen, wo ich auch noch etwas drauf habe. Also von dem her ist jetzt das nicht mein Hauptserver, wo es drauf laufen
müsste. Mhm.
Aber also was ich auch lange gemacht habe, bis mir abgelegen ist, ich habe das mit einem Raspberry Pi 2 gemacht.
Ja.
Und das hat eigentlich recht gut funktioniert, weil der hat das Giga-RAM. Und dort läuft es eigentlich recht gut drauf.
Der 2 hat das Gigabyte?
Ich glaube so.
Ah, okay. Ich habe noch den ersten, der glaube ich nicht
der so viel. Der hat 500 Türen jetzt behaupten.
Ja, vielleicht auch noch 256, aber ich müsste ihn wieder mal ausgraben. Aber eben, dann hast du es mal installiert auf deinem NAS, eine Konfiguration ist dann vom Dienst selber, ist dann die eine Hexerei? Oder?
Also das Schöne ist, er ist auf jeder Plattform ist es immer genau gleich. Also sei es auf Windows, auf Mac, auf Linux oder auf dem NAS, es ist nachher gleich. Das heisst, wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man es verstanden. Aber ich finde es jetzt schon nicht wahnsinnig intuitiv, gerade das erste Mal, wenn man es. Und jetzt gerade auch in den neuesten Versionen gibt es, glaube ich, drei verschiedene Arten von Ordnern, die man erstellen kann. Man kann dann so Read-Only-Ordner erstellen, weißt du, wo du jemandem das Zeug ansynken kannst, das er dann nicht kann, modifizieren kann.
Ja.
Du kannst aber auch, und das ist neu spannend jetzt genau für so NAS-Sachen, du kannst einen encrypteten Folder machen. Das heisst, du kannst du entscheiden, auf welcher Maschine dass der soll Cleartext sein soll und auf welcher, dass er soll encrypted sein
soll. Also,
und dann könntest du auch so in eine Amazon-Cloud raus synchronisieren.
Ah, okay. Das ist natürlich aber wirklich noch schick, das kannst du sagen, genau. das ist für mein Backup, dort soll es, Amazon soll nicht wissen, was da drin steht, aber auf meinem Notebook möchte ich natürlich die Dokumente, dass ich damit kann arbeiten kann. Ja.
Genau. Das macht es aber nicht unbedingt einfacher, um ein bisschen zu verstehen, wie es funktioniert. Und was eben eigentlich ein cooles Feature ist, aber das Ganze ein bisschen komplizierter macht als bei Dropbox, ist, dass man halt eben einzelne Ordner kann reinmappen. Also du sagst, synchronisieren wir den Ordner, den Ordner, den Ordner, den Ordner. Und es ist nicht so wie in Dropbox, wo du einen Ordner hast und dann alles da drin hast.
Mhm.
Was ich eigentlich mega cool finde, wie vorher hast du dann angefangen, alles aus dieser Dropbox raus verlinken aufs Filesystem und so, weil ja nicht immer hast, welche die Ordner in die Struktur reinkommen und so. Das ist eigentlich ein cooles Feature, aber es macht es halt auch nicht gerade unbedingt einfacher im ersten Moment.
Ja. Wie lange hast du jemanden gehabt, um sie einrichten?
Ah, das. Eben, wenn man ein bisschen affin ist und das mal so mal kurz das Prinzip verstanden hat, so eine halbe Stunde mal eine Einleitung gelesen hat, dann geht es 15 Minuten.
Okay. Ja, das ist. Aber man
muss sich mal verstehen, wie das mit diesen Ordnern funktioniert und wie man die Computer tut, dann wie so zusammenschliessen, zum, sie sagen einfach, es ist einfach mein Device, aber es ist wie so eine Gruppe, wo man es zusammenschließt. Und dann siehst du gerade immer alle freigegebenen Ordner von den anderen und du kannst es mappen auf das Filesystem, wenn du willst oder nicht. Das musst du so ein bisschen mal durchschaut haben. Und wenn du es durchschaut hast, dann bist du schnell.
Mhm. Was sind so die Stärken im Vergleich von dir aus gesehen? Eben natürlich, dass man Privacy, den Datenschutz unter Kontrolle hat, zumindest wahrscheinlich, wenn man es richtig konfiguriert hat und nicht so, dass jeder von außen irgendwie drauf kommt. Aber gibt es sonst noch Vorteile, jetzt gerade so im Vergleich zu einer Dropbox oder so?
Eben, für mich ist wirklich der, dass ich beliebige Ordner kann wählen kann, finde ich wirklich sehr wichtig, finde ich echt cool. Und es ist natürlich in dem Sinn auch billiger als Dropbox, oder? Ich glaube, pro Variante kostet irgendwie $30 für die ganze Version bis zum nächsten Sprung. Und ich weiß nicht mal, wenn man einfach ein Backup braucht, braucht man die Pro-Version, glaube ich, gar nicht.
Mhm.
Und dann ist es wie gratis.
Und dann hast du natürlich so viel Speicherplatz, wie du zur Verfügung stellst, ja. Genau.
Und es ist wirklich, es ist mega schnell. Das finde ich wirklich auch sehr cool. Es ist wirklich, Dropbox ist auch sehr, sehr, sehr schnell, aber Bitter und so sind auch. Also es ist so, es kommt eigentlich so ein bisschen an die Geschwindigkeit an, finde ich.
Was hast du für Clients? Ich nehme an Windows, Mac, Linux, auch mobil.
Ja, Mac weniger.
Am Mac nicht?
Ich meinst, oder allgemein?
Allgemein, was es, okay. Nein, ich wollte wirklich wissen, für was das es gibt.
Ja. Wobei die mobilen Clients wieder ein bisschen speziell sind, wie sie den Dienst benutzen. Dort ist meistens synchronisierst du ja nicht alles dort drauf, sondern die machst du dann meistens eher Backup raus. Also kannst du dann so einen Client raus. Also kannst du auf den Client synchronisieren. Also wenn du mal ein bisschen Musik auf deinen Client drauf tun.
Klar.
Das ist auch eine gute Variante, dass du nicht mehr musst, USB anstecken musst, was auch immer man heute noch könnte machen.
Ja. Aber man will natürlich nicht auf dem 16 GB iPhone 5 TB Daten drauf synchronisieren.
Man will wahrscheinlich eh kein 16 GB iPhone.
Nein, das will man nicht, aber das wird ja immer noch verkauft. Ich verstehe es nicht, aber das ist so die. Das ist ein anderes Thema, aber ich glaube, da könnten wir uns beide darüber aufregen. Wie zuverlässig findest du, ist es?
Ich finde es jetzt sehr zuverlässig. Also ich bin schon sehr lange dabei. Und am Anfang habe ich ab und zu mal ein bisschen Mühe gehabt. Also. Und sonst finde ich es wirklich. Was halt der Vorteil ist, die Jungs von BitTorrent, wenn sie etwas können, dann können sie wirklich Daten von A nach B und durch alle möglichen Firewalls durchschieben. Und das merkst du wirklich. Also die können ja wirklich... Also ich habe eben eine virtuelle Maschine im Geschäft und das synchronisiert mir durch die Firewall oder ohne irgendein Problem. Also das ist schon noch...
Stimmt, das wäre noch meine Frage gewesen, weil wenn du anfangen die Firewall durchlöchern am richtigen Ort, so ein Loch einschlagen, dass das Protokoll durchkommt, dann wird es mühsam und dann verliere ich auch mit Lust also Technologien.
Ja, das verstehe ich. Nein, das macht es also sehr automatisch. Mhm. Ist das sehr gut.
Nach der Diskussion in unserer ersten Sendung hat noch der Martin Steiger geschrieben, der braucht das offenbar auch. Und er hat gesagt, er...
Der Anwalt, oder?
Ja, genau. Er muss dann vielleicht auch mal noch in die Sendung kommen. Wenn er, immer noch, wenn er auch bei dieser Folge zuhört, dann darf er sich gerade als eingeladen betrachten. und er hat geschrieben, er würde es häufig erleben, dass mit Verzeichnis, das er umbenennt, dass BT-Sync nicht klarkommt und dann Duplikat produziert. Also es merkt er nicht, dass das Verzeichnis umbenannt worden ist. Und
okay.
Und es ist ihm offenbar auch schon passiert, dass er dann mit diesen unbenannten Dateien nicht mehr arbeiten konnte oder dass die nicht mehr synchronisiert worden sind. Hast du das spezifische Problem auch schon gehabt?
Nein, mit dem Umbenennen habe ich es nicht gehabt. Also, Bitonsync macht es ein bisschen speziell. Es ist nicht wie du in der Dropbox, wo du halt das Webinterface hast, wo du kannst die Versionen anschauen. Sondern es schreibt dir eigentlich einfach die Versionen lokal in einen Ordner rein, in einen versteckten Ordner.
Mhm.
Also es kopiert eigentlich die Version weg, bevor er sie beschreibt, wenn er einen Konflikt hat, potenziell.
Okay, also auch dann hast du nicht irgendwie, dass dann irgendetwas verloren geht, weil das wäre immer das Dümmste.
Nein, also das einzige Problem, das ich manchmal hatte, ist, wenn ein Client keinen Platz mehr hat auf einer Festplatte, dann macht er ein bisschen random Sachen.
Ja.
Dann kommt er irgendwie ein bisschen stuttern. Und dann wird es ein bisschen mühsam. Aber mit dem Umbenennen habe ich jetzt persönlich nie ein Problem gehabt. Was sich lohnt, ist eben wirklich manchmal den Archive-Ordner anschauen, mal schauen, wie viel das da drin ist. Weil es sammelt sich, wenn man zum Beispiel zwei Clients neu synchronisiert, weil es neu aufgesetzt hat oder so, dann checkt er nicht immer, dass alles, dass es eigentlich das Gleiche ist. Und dann hast du dann schnell mal 10, 15 GB in dem Archive-Ordner, wo du aber eigentlich easy löschen, weil das sind die Dateien, die du hast.
Mhm.
Also muss schon ein bisschen eine Affinität haben. Es ist nicht gerade einfach so.
Also wenn ein Problem auftaucht, dann musst du Lust und die Fähigkeit haben, dem nachzugehen. Sonst ist es vielleicht dann doch besser, wenn man bei Dropbox bleibt.
Ja, also Dropbox ist wirklich, finde ich schon, die machen es. Eben mir ist es nicht so sympathisch, aber sie machen es mega gut.
Seit Condoleezza Rice im Vorstand ist bei der Dropbox, ist mir auch, meine Begeisterung hat ein bisschen nachgelassen, aber...
Was sie jetzt gerade geschrieben haben, sie wollen ja neu den Daten von deutschen Staatsbürgern in Deutschland sichern.
Münster wahrscheinlich irgendwann einmal auch, wenn das mit dem Fairhaven... Safe Harbor. Ich habe Fairhaven. Nein, es heisst Safe Harbor.
Wenn das auf Kopf geht, he?
Genau. Wo wir doch so Dropbox und so erwähnt haben, können wir noch über ein paar Alternativen reden. Und dort gehören ja die Möglichkeiten dazu, eben Sachen, die man bei Dropbox und OneDrive und Google Drive und wo auch immer deponiert, zu verschlüsseln. Wir haben da schon über einige Sachen geredet. Das Boxcryptor haben wir, glaube ich, mehrfach erwähnt. Aber es gibt eben noch viel anderes. Es gibt eins, das Cloudfogger heisst, VeraCrypt, XCrypt, Vivo. Da kann man wirklich inzwischen aus dem Vollen schöpfen. Hast du so Sachen schon ausprobiert?
Ich habe Boxcryptor mal gehabt, bis sie die neue Version ausgegeben, die ist dann nicht mehr auf Linux gelaufen.
Mhm.
Dann habe ich dann aufgehört, weil dann hat es mir nicht mehr viel gebracht. Aber das hat eigentlich in dem Sinn gut funktioniert. Es verliert dann halt einfach, Dropbox verliert ein bisschen an der Magic, die sie hat durch das.
Ja.
Weil du hast dann halt die Dateien eben kryptisch. Also du kannst zwar wählen, es gibt verschiedene Stufen, oder? Du kannst sagen, du musst den Dateinamen auch noch verschlüsseln, was man eigentlich müsste, weil
ja,
der Dateiname gibt halt Aufschluss über den Dateityp und das macht es einfacher, um die Dateien entschlüsseln, oder? Darum müssen wir eigentlich auch den Dateinamen verschlüsseln. Und dann wird es dann ein bisschen mühsam, weil dann ist das Webinterface von Dropbox einfach hinfällig.
Oder? Kann man es nicht mehr brauchen, genau.
Kann es nicht mehr brauchen. Auch Versionierung und so macht dann keinen Sinn mehr. Oder? Das ist so ein bisschen der Nachteil bei dem, wo ich es jetzt mal benutzt habe, ich weiß nicht.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich zwungenermaßen so, ja.
Eben rausladen, Dateien haben wir halt Plain Text.
Ja, ja. Wenn wir bei den Alternativen sind oder wenn man da so die Cloud für sich selber, wo keine Cloud im eigentlichen Sinn ist, weil es nicht bei irgendjemand Fremdem liegt, die Daten, sondern man die selber unter Kontrolle hat, dann ist natürlich die Own Cloud ist ein gutes Stichwort. Das ist auch so ein Dienst, wo man irgendwo auf einem NAS oder auf einem Rechner kann installieren kann und dann hat man dort nicht noch andere Dienste, weder nur Dateien. Ich weiss es gerade nicht.
Dort hast du auch Kalendersync, ist glaube noch drin. Ja. Neuerdings glaube ich sogar noch Notizen. Also die machen ein Foti, glaube auch. So ein bisschen. Die machen ziemlich breit, probieren so ein bisschen ziemlich alles abzubilden.
Ja.
Früher
ja.
oder später.
CrashPlan haben wir glaube ich auch schon erwähnt. Das ist so ein Dienst, wo man kann entweder Platz bei ihnen kaufen, also beim Anbieter. Oder man kann zum Beispiel, wenn man einen Bürorechner hat, kann man den benutzen und dann seinen Home-Rechner synchronisieren, also so quasi einfach übers Kreuz hin und her. Oder auch mit einem Kumpel, wo man sich dann gegenseitig ja, seine Daten sichert. Natürlich auch verschlüsselt.
Genau. Auch dort ist also ähnlich wie bei BitTorrent-Sync, man muss sich halt darauf verlassen, dass sie das Richtige sagen, also dass das wirklich super verschlüsselt ist. Aber bei CrashPlan ist es eigentlich auch so, dass du den Key kannst lokal behalten
kannst. Ja.
Dass die sagen, der wäre gar nie hochgeladen.
Genau, das, dann kann man es, glaube ich, wirklich auch als sicher anschauen.
Ja, man muss da eben, ja, es ist halt immer die Frage, wie paranoid dass man schlussendlich ist. Also,
ja, und eben so. Die Sicherheit selber ist ja eh so, dass man kann die nie wirklich beurteilen, weil sonst müsste man alles im Quelltext können anschauen.
Ja.
Und Hunderttausende von Zielen Code durchstrahlen und um sicher zu sein, dass dort niemand ein Fehler drinsteckt.
Genau.
Und das ist natürlich ein bisschen unrealistisch. Sonst, ich habe noch ein paar andere Varianten mir ausgedacht in dem oder sind mir eingefallen in dem Zusammenhang. Man kann mit dem Windows 10 Mobile mit Continuum, das sind ja die mobilen Telefone, die Windows 10 Telefone, wo man kann an einen grossen Bildschirm anhängen und dann kann man, oder an eine Dockingstation, wo dann der grosse Bildschirm dranhängt oder dranhängt und dann kannst du mit Maus und Tastatur und mit Vollbild-Apps arbeiten, mit Windows, fast wie mit einem Desktop-Rechner, wobei dann dein Telefon alle das betreibt, also dein Telefon ist dann auch ein kleiner PC und du hast alle Daten auf dem Telefon drauf, das heisst, du musst dann nicht mehr, du musst es nicht mehr hin und her synchronisieren, weil du hast es einfach überall dabei.
Tönt, aber verlierst natürlich auch alles.
Genau, wenn du verlierst, das Backup musst du trotzdem machen, ja, weil wenn du verlierst, hast du nichts mehr. Genau, das ist schon so. Und das tönt in der Theorie noch spannend, aber in der Praxis ist es dann, ja, es hat überall noch so seine Ecken und Enden oder seine Limiten. Man kann nur relativ wenige Apps brauchen, so, wo dann, die müssen so angepasst sein. Die Leistung ist dann halt von so einem Telefon doch nicht so gross wie von einem richtigen Computer. Man hat nicht das volle Office, sondern dann nur die Web-Apps und so. Also es ist, ich glaube, es ist nur für eine eingeschränkte Klientel, könnte man das wirklich so empfehlen.
Mhm.
Und dann so als letztes gibt es ja auch noch so Windows to go, also das ganze Windows, wo man auf einem USB-Stick könnte installieren. Das gleiche gibt es auch unter dem Stichwort Portable Linux für Linux oder einfach die Portable Apps, wo dann, wo man zwar noch das Betriebssystem braucht, aber wo dann die Apps auf einem USB-Stick drauf sind. Und so hat man einfach auf einem USB-Medium seine Rechenumgebung dabei und würde dann die, wenn man Geräte grundsätzlich zur Verfügung hat, könnte man so auch an diesen Geräten arbeiten und hat dann die Daten selber dabei, müsste sie nicht synchronisieren, könnte aber an verschiedenen Maschinen mit seiner gewohnten Umgebung operieren. Aber es sind nicht so sexy Lösungen, oder?
Ja, also für mich wäre das nicht in den Sinn gekommen, dass ich das so machen würde.
Ja.
Also ich kann es lieber meine Maschinen dort, wo sind, und dafür ein bisschen Power und dann wird das synchronisiert. Das ist für mich einfach.
Die Jingle tönen irgendwie noch nicht so toll. Da muss ich noch irgendwie etwas dran machen. Aber Auf jeden Fall ist das jetzt mit dieser Aufzeichnung. Und für mich kommt jetzt dann der grosse Moment, wo ich merke, ob die Aufnahme überhaupt etwas geworden ist. Aber da ihr sie ja gerade gehört im Radio, muss es eigentlich so sein, dass sie etwas geworden ist und dass nicht allzu viel in die Hose gegangen ist. Weil sonst wäre sie nämlich in meinem Giftschrank verschwunden und es würden nur die Leute hören, die meinen Giftschrank hätten können plündern. Wie auch immer, Lob, Tadel, Themenwünsche und Fragen für Kummerbox Live schicke dir auf digital@stadtfilter.ch und weil das eine Vorproduktion ist, wissen wir auch nicht, was in einer Woche kommt. Aber wenn ihr einschaltet oder unseren Podcast abonniert, dann hört ihr es rechtzeitig. Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und ich bin der Bege.
Tschüss miteinander.
Tschüss miteinander.